Der deutsche Filmpodcast.
Hallo.
Na. Es ist Luke, es ist der deutsche Filmpodcast und so hören wir uns schon wieder. Wer hätte das denn gedacht? Also, es ist ein bisschen her, aber jetzt auch nicht übermäßig lang, also im Gegensatz zu dem, was sonst so meistens ist. Aber ich freue mich, euch hier wieder auf meiner kleinen virtuellen Couch begrüßen zu dürfen, nachdem wir uns ja vor 2 Monaten, wie lange ist das jetzt her? 1,5, 2 Monaten das letzte Mal gehört haben. Das war ja ganz fantastisch. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da unbedingt noch mal rein. Das war ja unser Oscar-Special zusammen mit Movie Steve, eingespielt von Jendrik und der lieben Wakila. Das war wirklich ganz, ganz hervorragend. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das Feedback war auf jeden Fall hervorragend. Also danke dafür. Deshalb, ich habe da ein gutes Gefühl, dass das auch für euch gut war. So, Mikrofontest, ist das eigentlich noch an? Ja, ist es. Wie ist das Leben so? Das Leben ist gut und ich habe heute euch wieder einiges mitgebracht an Filmen, an Serien. Ihr wisst, ich befinde mich ja immer noch so in der kleinen Pause vom Podcasten, zumindest vom Filmpodcasten, wegen diversen Dingen, diversen Prioritäten, die da so sind, obwohl meine Kinder diverse Prioritäten und meine Frau zu nennen, das ist natürlich Quatsch. Also das ist weiterhin einfach ein riesengroßer, toller Teil meines Lebens. Da geht alles sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Aber mir fehlt es natürlich ein bisschen, mit euch über Filme und Serien und allen möglichen Quatsch zu sprechen. Das Problem ist nur, so gern ich das auch mache, dafür muss ich ja auch einfach viele Filme und Serien sehen und vor allen Dingen idealerweise immer sehr, sehr frühzeitig. Sowas für Presseverführung und so, da habe ich ja gar keine Zeit mehr, also tatsächlich nicht. Und auch allgemein für den Bereich Filme. Ich gucke zwar immer noch wieder, ne, klar, aber nun mal nicht mehr so häufig und nicht mehr so zeitnah am Kinostart, wie es früher mal war, weil ich kann nur ab und zu habe ich Zeit, das Ganze zu machen. Und dann gucke ich mir am liebsten das an, was ich gerne sehen will und nicht unbedingt zu sagen, ah, ich muss jede Woche noch 1, 2 Filme gucken, die neu sind, damit ich im Filmpodcast drüber spreche. Das ist halt leider nicht mehr, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir alle zusammen hin. Serien werden natürlich auch weiter fleißig geguckt, aber ja, die Zeit ist nicht immer da, aber ich vermisse das Podcasten. Ich vermisse es wirklich sehr, sehr doll. Und so gerne ich das hier mache und mit euch über das alles spreche, vor allen Dingen, wie gesagt, die Vorbereitung. So, wenn man so einen Filmpodcast macht, dann will man das richtig machen. Ich hoffe, ihr merkt ja auch immer, dass ich da einen gewissen Anspruch an die Qualität des Ganzen habe. Und deshalb passiert das ab und zu. Aber mir fehlt das Podcasten so sehr. Und falls ihr dem deutschen Filmpodcast bei Instagram folgt, was ihr tun solltet, und ihr seid viel, viel mehr als uns da folgen, das ist immer noch so ein bisschen, ne? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, es wird etwas Neues kommen. Ich kriege ein weiteres Baby, und zwar diesmal ein Podcast-Baby, die mag ich ja auch wenn die echt mir noch lieber sind, aber ja, ich freue mich, euch zumindest ein bisschen, wenn ich auch noch nicht alles dazu sagen werde, aber ankündigen zu können, es wird einen neuen Podderich mit mir geben. Und da das Podcasten mir noch mehr Spaß als das hier immer macht, wenn ich mich mit jemandem unterhalten kann, habe ich lange darüber nachgedacht und wurde von jemandem quasi in Geiselhaft genommen, der auch hier im deutschen Filmpodcast immer mal wieder aufgetaucht ist und der da auch oft mal mit dabei war, relativ häufig. Ich habe ihn andauernd eingeladen, aber er hat, also leider hatten wir dann nicht immer so viel Zeit. Das heißt, die festen Hörer kennen sich dann ungefähr, denken, in welche Richtung das geht. Und deshalb kann ich es hier ja schon sagen. Ich habe gar nicht mit ihm abgesprochen, ob ich das darf. Ist mir egal. Es wird demnächst etwas kommen mit dem lieben Marco C. Marco C. und ich werden ein gemeinsames Podcast-Kind der Liebe zeugen. Und hat natürlich damit Intelligenz zu tun. Da wird sehr, sehr viel Charme mit dabei sein. Und das wird ganz, 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 ganz großartig. Und deshalb sage ich schon mal, bitte hier gerne weiter folgen, weil ich erstens ein paar Folgen noch vom Deutschen Filmpodcast immer noch weitermachen werde, immer wenn es sich mal ergibt und ich Zeit, Muße habe, gerne auch mal mit einem Gast. Wir hatten ja auch mal mit Wakila noch mal gesprochen. Die wird ja eventuell noch ein paar Filmprojekte machen. Da werde ich mit Sicherheit dann auch noch mal hier mit drauf hinweisen. Aber es wird hier auch demnächst dann die Ankündigung geben, wie der neue Podderich heißt, wann es da losgeht. Weil das kann ich euch noch alles gar nicht zu 100% sagen, aber ja, ich würde es euch nicht ankündigen, wenn ich nicht wüsste, dass das passiert. Und das wird wild, das wird ja spaßig, das wird aber tatsächlich auch immer mal wieder ein bisschen deep werden, glaube ich. Und ja, deshalb viel, viel mehr möchte ich jetzt noch gar nicht dazu sagen, aber bis auf, ihr könnt euch drauf freuen. Und wie gesagt, das ist überhaupt gar keine Abwendung von diesem hier. Dafür liebe ich das viel zu sehr. Aber es gibt einen natürlich auch die Möglichkeit, die Vorbereitung des Ganzen auf einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Laber-Podcast, aber mit Herz, zu machen, weil darauf muss man sich vorbereiten, aber eben nicht im Sinne von, ich muss mindestens 8 bis 15 Stunden in Filme und Serien alle 2 Wochen stecken. Und vielleicht machen wir es auch etwas öfters als alle 2 Wochen. Also wir haben da Pläne und wie gesagt, ich weiß, dass da was kommt. Also seid gehypt, freut euch schon mal drauf, das könnt ihr tun. Und wenn ihr weiter nur Sachen zu Filmen hören wollt, ja, ist ja gar kein Problem. Dann bleibt ihr einfach hier bei uns. Hier ist es nämlich sehr, sehr schön. Und bevor es dann gleich in die Filme und Serien geht, es gibt ja immer noch so einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Ihr könnt natürlich vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir gerade ein bisschen Gedanken mache im, ja, sowohl positiven als auch negativen Sinne. Und sowas bringe ich ja immer mit. Dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, vielleicht habt ihr eine ähnliche Situation schon mal gehabt oder habt sie. Und zwar geht es bei mir darum, ich werde natürlich dann in einem anderen Podcast auswerten, wie es so gelaufen ist. Ich habe demnächst eine kleine Operation anstehen, aber oh mein Gott, nee, mir ist nichts passiert, gar nicht, sondern ich werde mir die Augen lasern lassen. Und mit den Augen gucke ich ja die Filme und dementsprechend hängt das ja irgendwie mit diesem Podcast auch zusammen. Also es werden Augen, werden gelasert und keine Angst, ich mache jetzt nichts, indem ich sehr lange darüber darüber erzähle, was da wie technisch alles läuft. Das erspare ich euch und ich weiß auch, dass viele sowas nicht hören können und nicht hören wollen. Also da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Es wird nicht passieren, dass ich das hier irgendwie breit trete. Da könnt ihr euch also ganz entspannt zurücklehnen. Es geht eher um die Gedanken, die man sich so vorher macht. Und ja, da kommen wir mal wieder aufs Alter zu sprechen. Man glaubt das ja immer von seinem Körper selber nicht, aber so ein Körper nutzt sich ab. Und das tut meine auch. Ich trage Brille wegen Kurzsichtigkeit. Ich sehe in die Ferne nicht so gut, ne? Kurzsichtigkeit. Seit ich, glaube, 17 bin. 16, 17. So lange trage ich die schon. Also eigentlich schon immer. Und ich komme damit grundsätzlich gut zurecht. Ich habe auch eine Zeit lang Kontaktlinsen getragen, aber das mache ich so seit, keine Ahnung, seit 10 Jahren ungefähr nicht mehr. Vor allen Dingen aus Jobgründen, weil ich halt im Büro arbeite, immer viel trockene Luft. Ich habe Heuschnupfen, kennt ihr alle. Und da ist das auch nicht immer so geil mit den Kontaktlinsen drin. Und deshalb habe ich mich irgendwann entschieden, gut, jetzt größtenteils Brille. Und ich aber noch mal irgendwo weggehe oder was. Ich nehme immer mal wieder Kontaktlinsen, aber habe jetzt so seit einem Dreivierteljahr gemerkt, und das ist ganz komisch, weil das ist so ein schleichender Prozess, den man gar nicht so wirklich merkt, aber auf einmal merkte ich, immer wenn ich mein Handy lese, nehme ich die Brille ab. Und irgendwie lese ich nicht mehr so gut, wenn ich das mache. Und das heißt, ich habe jetzt beides, ne? So auf der einen Seite sehe ich nicht so gut in die Ferne ohne Brille und aber mit Brille kommt langsam die Kurzsichtigkeit weiter. Ihr wisst doch, was ich meine. Also, und das war jetzt für mich der Anlass zu sagen, irgendwas will ich tun, weil das nervt mich. Ich finde es nicht richtig. Ich wollte tatsächlich auch vor einigen Jahren das Ganze nochmal machen, aber da gab es dann ja einfach andere Sachen, für die ich das Geld dann brauchen wollte. Deshalb ist das damals nicht passiert, aber ich wollte das immer, immer gerne machen. Jetzt sind meine Gedanken dabei natürlich. Also, erstens, ja, ich mache das in Deutschland. Ich fahre da nicht, um da 200 Euro zu sparen, irgendwo in ein anderes Land. Das Augenlicht ist mir zu wichtig und ich trage mich schon die ganze Zeit damit. Und jetzt kommt es ja. Da ihr ja gerade gehört habt, sowohl weit als auch kurz, beides nicht super. Mir gedacht, wenn ich jetzt, also was habe ich jetzt? Ich habe jetzt gerade 90% des Tages Brille. Oh, und dann wird es ja wahrscheinlich, weil wenn ich das lasern lasse, sehe ich in die Ferne, hoffentlich gut, wenn alles gut klappt. Aber nah halt nicht mehr so gut, ne? Also das heißt, das, was ich jetzt gerade den Vorteil habe, weil, ne, das Alterszeug, das kommt übrigens bei jedem, weil das ein Muskel ist, hat man mir erklärt, der irgendwann erschlafft einfach mit dem Alter. Und das heißt, jeder kriegt das irgendwann, vielleicht, aber auch erst echt, keine Ahnung, vielleicht lebt man länger, als man es bekommen würde. Aber diesen kleinen Vorteil, den ich da habe, der ist dann weg. Das heißt, mit anderen Worten, ich lasse mich operieren und müsste dann zum Lesen höchstwahrscheinlich so eine Lesebrille haben. Also das bleibt mir dann einfach nicht erspart. Es gibt auch eine weitere Option, die heißt nee, Monovision, so. Monovision. Da macht man nur ein Auge, wird gelasert. Und dann ist das eine dominante Auge, guckt in die Weite, das andere guckt dann quasi, macht man so, dass es aus der Nähe sehen kann. Also hört sich wild an, aber tatsächlich, da wo ich das machen lasse, hatte das auch eine Frau und die fand das total gut. Ja, ich fand das irgendwie erstmal vom Hinhören nicht so gut. Das hat sich für mich nicht logisch angehört. Man kann das aber probieren, indem man ganz einfach. Und ich habe ja Kontaktlinsen, sich ins eigene Auge eine Kontaktlinse tut, dann ist das das in die Weite sehende Auge. Das muss man dann ein paar Tage machen, bis das Gehirn das quasi sich dran gewöhnt. Und ich habe das dann gemacht, aber schon nach dem zweiten Tag. Das ging mir so, also das hat mir gar nichts gebracht. Also es war wirklich, es war super nervig. Ich freue mich für jeden, für den das was ist. Meins ist es nicht. Und ja, jetzt geht's übermorgen los. Wird dann gemacht und ich habe trotzdem irgendwie Bedenken, weil ne, ich lege mich da jetzt nicht unters sprichwörtliche Messer und danach ist alles gut, sondern ich habe dann ein Problem, was ich vorher nicht hatte. Das weiß ich jetzt vorher schon. Nichtsdestotrotz denke ich, ey, 90% gegen 10% tauschen, super gut. Und einer der wichtigsten Gründe ist tatsächlich, wenn meine Kinder sich so ein bisschen an meinen Kopf, an mich kuscheln und ich habe da die Brille, da stoßen die immer blöd gegen. Und das nervt mich fast am meisten. Ja. Jetzt habt ihr gehört, was so los ist. Ne? Also keine Ahnung. Habt ihr Erfahrung damit? Könnt ihr mal schreiben. Ihr wisst ja, ne? Bei Instagram oder redaktion@deutscherfilmpodcast.de. Es wird mich ja schon interessieren, so Erfahrungsberichte. Ich habe natürlich viele auch im Freundeskreis, die das machen und gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade die Brille an und ich kann nicht genau die Maserung vom Mikrofon sehen. Wenn ich sie abnehme, ist alles klar. Und das wird dann. Ach, versteht ihr? Ich bin zwischen den Stühlen irgendwie. Naja, so sieht's aus. Ansonsten kann ich euch sagen, das Leben ist weiterhin schön. Das Leben ist weiterhin natürlich auch verschnupft. Der Heuschnupfen kickt rein dieses Jahr. Aber ansonsten haben wir hier sehr, sehr viele Abenteuer, die wir alle so erleben. Wir haben jetzt mittlerweile unsere dritte Küche, ja, unsere Hauptküche, die Außenküche und dann eine Matschküche für die Jungs. Naja, so ist es auf jeden Fall. Aber das soll nicht alles gewesen sein. Es geht jetzt in den Bereich Filme und Serien, weil viele von euch auch deshalb hier reinhören. Und ja, da habe ich euch ein bisschen was vorbereitet. Ne? Und da fange ich doch jetzt mit dem aktuellsten Film an, den ich so auf meiner Pfanne habe. Und das ist The Drama oder Das Drama. Noch einmal auf Anfang im Deutschen und ich sage direkt von Anfang an, ich werde nicht spoilen, ne? Weil dieser Film wird gerade im Internet aus diversen Gründen hoch und runter diskutiert. Jeder hat eine Meinung, das ist ja auch gut und meine wollt ihr ja eventuell auch hören, die kriegt ihr. Aber ich möchte niemandem kaputt machen, wie er sich auf diesen Film vorbereitet und wie er diesen Film halt quasi sieht. Deshalb, es gibt logischerweise eine kleine Inhaltsangabe, es gibt alles, was ihr im Trailer quasi seht, so in die Richtung gehend. Und dann werde ich mich mit dem Rest auseinandersetzen. Aber ja, das, was so passiert, das lasse ich offen. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, bevor ihr den Film seht, dann findet ihr das relativ einfach. Vielleicht seid ihr auch schon aus Versehen gespoilt worden. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Auch wenn man eigentlich schon weiß, wenn man den Trailer sieht, es handelt sich halt hier nicht um eine Liebeskomödie. Ne? Es ist hier keine Rom-Com. Das sollte man ganz, ganz doll wissen, weil viele, die da reingegangen sind und dann auch hinterher irgendwie erzählt haben, wie sie es so fanden, die gingen von einer Rom-Com aus. Und ja, wenn du das machst, dann erlebst du eine kleine Überraschung, wie auch die Menschen in diesem Film. Denn es geht hier um Charlie und Emma, gespielt von Zendaya, die gute Emma darstellt, und ja, Robert Pattinson, der Charlie ist, und die beiden wollen demnächst heiraten. Und deshalb lassen sie so ein bisschen eine Revue passieren, wie sie sich denn kennengelernt haben. Das ist alles irgendwie süß, das ist manchmal auch so ein bisschen creepy, es ist eine normale Kennenlerngeschichte und das ist irgendwie ganz gut inszeniert. Und jetzt geht's ein bisschen auf die Hochzeit zu, und die beiden haben natürlich noch Freunde, mit denen sie dann kurz vor der Hochzeit machen sie so ein Probeessen. Das ist was, das kann man vor einer Hochzeit machen, je nachdem, was für eine Location das ist. Das machen die und es ist nett. Dann wird gesoffen und tralala und heidedei. Und irgendwann kommen sie in ein kleines, in eine Art Spiel. Und zwar soll jeder das Schlimmste sagen, was er jemals in seinem Leben getan hat. Und das sagen die so reihum, und das ist ein Problem. Also, weil eine Person etwas gemacht hat, womit die anderen drei, denn wie gesagt, es sind ja auch Trauzeugen dabei, also die anderen drei echt ein Problem haben, und dann wird so ein bisschen in Frage gestellt, naja, Hochzeit, ja, nein, wie geht man damit um, was hat das alles miteinander zu tun, und was kann man verzeihen, was will man verzeihen, was muss man vielleicht auch verzeihen, oder eben auch nicht, und welche Unzulänglichkeiten haben vielleicht auch andere Menschen, und das ist dann tatsächlich der Großteil des Filmes, wo es genau um diese ganzen Fragen, die ich gerade gestellt habe, geht. Und das Ganze wurde von Christopher Borgli wurde regissiert, wie wir immer so schön sagen. Der hat Dream Scenario gemacht und der hat auch Sick of Myself, den habe ich hier auch mal besprochen, ihr erinnert euch vielleicht, Sick of Myself gemacht. Also der stellt sich immer sehr, sehr viele Fragen bezüglich Schwächen, bezüglich Abgründen und wie Menschen dann damit umgehen. Vor allen Dingen auch, wie Menschen nach außen wirken und nach außen wirken wollen und was im Gegensatz dazu in ihrem Innersten vorgeht. Und da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen drauf einlassen. Vielleicht noch angemerkt sei, wer die Produzenten sind, nämlich Lars Knudsen, Tyler Campolone, um ehrlich zu sein, kenne ich jetzt nicht, aber Ari Aster. Ja. Ari Aster, der Horrorregisseur, der ist auch mit dabei. Und merkt man teilweise auch. Ich finde, dass der Film, der ist auf jeden Fall intelligent gemacht. Man sollte unbedingt wissen, auf was man sich einlässt, also im Sinne von, ne, das Drama ist ein Drama, definitiv. Und das hat auch nicht nur leichte Kost in sich, aber es hat dann auch wirklich lustige Szenen dabei. Das ist ja auch sowas, was Ari Aster gerne macht, ne? Also wirklich Szenen, wo im Kino auch viel gelacht wurde von dem einen oder anderen. Und das zieht sich so durch. Man muss sagen, ich bin nicht der größte Robert Pattinson-Fan. Das macht er hier hervorragend. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Zendaya spielt das auch großartig. Die beiden haben auch eine geile Chemie, sowohl am Anfang, wenn alles gut ist, als dann auch hinterher. Da merkt man auf jeden Fall, dass da was in der Luft ist. Und vielleicht noch als Nebenrolle, die gute Rachel wird gespielt von Alana Haim. Die kennt ihr vielleicht aus One Battle After Another oder eben auch größer in Licorice Pizza. Die macht das hier wirklich ganz hervorragend. Also die ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, die Böse, die Gegenspielerin, aber sie ist so ein bisschen zumindest jemand, der urteilt, ne? Und zwar sehr, sehr deutlich und damit ihre Meinung auch nicht hinterm Berg hält, was ja auch was Gutes ist. Aber die macht es auf jeden Fall allen Beteiligten nicht einfach. Ich habe schon gesagt, ich finde, dass der ganz, ganz viel macht mit Szenen, verschiedenen Leuten, wie die aufeinander wirken und halt auch sehr, sehr viele Fragen stellt. Was für mich ganz persönlich nicht so super geklappt hat, ist dieser Bruch der Comedy-Elemente. Das ist bei mir aber meistens so, dass wenn es ein in Anführungszeichen dramatischer Film ist, ein Thriller, was auch immer, das war ja letztens bei The Housemaid auch so, ganz anderer Film, aber auch da bei sowas oder nur ein kleiner Gefallen bei diesem Film komme ich ja immer nicht so damit klar, dass dann eigentlich so eine sehr bedrohliche, schwierige Stimmung ist und es dann aber so witzige Szenen gibt. Aber da bin ich natürlich nicht der Einzige, ne? Also wenn ihr damit gut umkönnt, dann ist das eventuell was für euch. Ich glaube allgemein, dass man den gut sehen kann. Also das sollte man aus meiner Sicht tun. Der nimmt einen auf eine interessante Reise mit, der lässt einen auch so ein bisschen nachdenken. Wie gesagt, handwerklich ist der toll. Und ich gucke mir doch immer gerne Leute oder reiche Leute und ihre Beziehung an. Jetzt kann man natürlich nicht, sie ist Buchhändlerin, er ist Museumsdirektor, da kriegt er wahrscheinlich ein bisschen schon was. Also reiche Leute, ja, es sind zumindest keine armen Leute, um die es da geht. Und wenn man sich die Hochzeit anguckt, naja, die Familie auf jeden Fall. Den geht jetzt schon nicht so super schlecht, muss man sagen. Und ja, deshalb würde ich grundsätzlich sagen, das ist ein Film, den kann man sich angucken. Der läuft auch noch im Kino, wenn ihr auf sowas Bock habt. Warum denn nicht? Für mich ist es ein Grower. Wenn ich jetzt auf meine Letterboxd-Bewertung gucke, die jetzt, glaube ich, 2 Wochen her ist, ungefähr. Gucke, 7. April. Ja, das ist etwas mehr als 2 Wochen her. Da wäre ich noch bei der 3,5 gewesen. Wahrscheinlich tendiere ich mittlerweile sogar zu 4 von 5 Hollywood-Schaukeln. Den gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Also auch einfach, weil ich den mit Menschen gucken möchte und sehen möchte, wie die so reagieren und was so denen ihre Gedanken sind dazu. Ne? Also dementsprechend, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit das Drama noch einmal auf Anfang. Und wenn da noch jemand außer mir so entsetzt und genervt war von dem Bild im Wohnzimmer, dann da hängt so ein Bild, so ein Gemälde. Boah, das hat mich fertig gemacht. Dann lasst mich das doch auch mal wissen. Oh. Ja, und ihr wisst ja, ich bin nicht nur Deutschlands kompetentester Filmpodcaster, sondern logischerweise auch Deutschlands größter Scream-Fan. Ja, hier diesen 400 Stunden langen Podcast zusammen mit Movie Steve gemacht. Ich weiß gar nicht, was da anders war. Es müsste Scream 5 gewesen sein, ne? Oder 6. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Könnt ihr euch mal durchhören. Ist wirklich spannend und ich mag das immer noch sehr. Und jetzt gibt es ja Scream 7. Der ist ja schon etwas länger draußen, ne? Also dementsprechend ist das klar. Der läuft immer noch in dem einen oder anderen Kino. Weil der kam ja Ende Februar schon raus. Also das heißt, wenn, dann seht ihr den vielleicht noch irgendwo, aber kommt ja jetzt auch quasi fürs Heimkino. Tatsächlich kommt die Steelbook erst etwas später. Ich glaube, im Delimited zumindest im August. Warum weiß ich das? Naja, weil ich das dem lieben Janosch zum Geburtstag geschenkt habe. Der hat den nämlich noch nicht gesehen, obwohl er so ein großer Fan ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der 7. nicht so viel für ihn wäre. Ich habe den 7. Tatsächlich auch schon 2-mal gesehen im Kino. Einmal, wie gesagt, am 25. Februar zusammen mit einem gewissen Marco C. Und dann im März nochmal mit Kumpel Julian. Wir gehen ja auch immer, also nicht einmal im Monat, aber so alle 1-2 Monate zusammen ins Kino und da haben wir das zusammen gesehen. Und auch da muss ich sagen, nachdem ich den Anfang so okay fand, ich werde aber mehr dazu erzählen gleich natürlich, der ist gewachsen bei mir zum zweiten Mal. Naja, beim zweiten Mal. Nach dem zweiten Mal. Während des, ich weiß nicht, vielleicht wird es beim dritten Mal noch besser. Vor allen Dingen, weil ich dann Dinge wusste, wie sie sich entwickeln und konnte mich auf was anderes konzentrieren. Das war doch ganz, ganz spannend. Aber dieser Film hat natürlich eine krasse Vorgeschichte. Also das war halt auch alles nicht so sauber, ne? Wir erinnern uns, der 6. Teil, ich habe auch vorher nochmal 4, 5 und 6 gesehen. Der 6. Teil wurde ja gemacht von Matt Bettinelli Alpin und Tyler Gillett. Die beiden haben ja auch Ready or Not gemacht und ich mochte die ja wirklich gerne. Und tatsächlich mag ich ja Teil 5 und 6 sehr, sehr gerne. Teil 6 hat für mich ein paar handwerkliche Schwächen, aber grundsätzlich fand ich den gut und ich mochte beide Filme. Vor allen Dingen mochte ich die Geschichte rund um die Carpenter-Schwestern. Und ja, das sollte zum Problem werden. Denn wie ihr wisst, ist es ja so gewesen, dass die beiden dann ausgestiegen sind. Also Melissa Barrera, die ist ja, ja, aufgrund von, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die hat sich in den sozialen Medien so geäußert, dass das Ganze nicht mehr zur ja dann doch relativ cleanen Vorgehensweise des Studios und so weiter witzig passt. Und ja, die war dann in Anführungszeichen aus deren ihren Sicht, also der Produzenten, nicht mehr tragbar. Nicht mehr tragbar. Und ja, kurz darauf hat sich dann auch die andere quasi verabschiedet, hat gesagt, nee, das mache ich, ich mache hier nicht mehr mit, ne? Ich bin hier leider nicht mehr dabei. Und dementsprechend, ja, ist hier die Geschichte der Carpenter-Schwestern dann zu Ende gegangen. Und das passierte, während der Regisseur schon klar war, das sollte nämlich Christopher B. Landon gewesen sein, der das Ganze gerne zu Ende erzählt hätte, aber als die dann ausgestiegen sind, hat er gesagt, okay, jetzt der Film, den ich mir gedacht hatte, dem wird's nicht mehr geben. Das ist sauschade, weil die Geschichte von den beiden, die hätte ich wirklich gerne gesehen. Die sind mir ans Herz gewachsen. Ich fand das gut, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und man kann so ein bisschen, ja, man kann sehen oder man weiß, worum das Drehbuch hätte sich handeln sollen. Und ich würde jetzt mal spoilern, was die eigentliche Geschichte gewesen wäre. Wie gesagt, die hat null mit dem Film zu tun, den es jetzt gibt. Und die wird auch nie verfilmt werden. Deshalb kann ich das machen, ohne dass es euch groß stört. Ich sage es aber trotzdem einfach aus Fairnessgründen. Und zwar sollte ja die Figur von Melissa Barrera, die ja dann auch schon am Ende des sechsten Teils ziemlich fröhlich vor sich hingemeuchelt hat, die sollte zur neuen Ghostface werden aufgrund eines Verlustes, den sie haben sollte. Und ja, die Geschichte hätte ich gern gesehen, haben wir jetzt nicht. Und nachdem dann der vermeintliche Regisseur ein bisschen dafür verantwortlich gemacht wurde, dass dieser Film nicht kommt, was totaler Quatsch ist, hat er sich zurückgezogen, hat ja auch gesagt, wie gesagt, meine Geschichte gibt's jetzt nicht. Und dann hat man sich gefragt, naja, wen könnte man denn nehmen? Und dann hat man sich Scream Mastermind Kevin Williamson genommen. Ne? Also wie gesagt, dem wir ja schon allgemein, die Figuren beruhen ja auf seinen Gedanken. Und er war auch immer mit dabei, zumindest als Autor bei den ersten Filmen auch. Und jetzt sollte er dann tatsächlich regissieren. Er hat noch nicht so viel regissiert. Also um das direkt mal zu sagen, also da war noch nicht so viel. Er hat einmal 1999 einen Film gemacht, den ich mir angeschaut habe, vielleicht kennt ihr den auch noch, Tötet Mrs. Tingle. Das war auch so ein Ding in dieser ganzen Slasher-Geschichte, der war nicht so besonders gut. Ja, und der hat den jetzt hier auch regissiert, aber worum sollte es denn überhaupt gehen? Also, wo sind wir, was ist los? Ich sag direkt, wenn ihr den gucken wollt, guckt euch nicht den Trailer an, der hat leider schon sehr, sehr viel vorweggenommen, gerade für den Anfang, das heißt, der Anfang, die Anfangsszene war für mich die schlechteste der ganzen Reihe. Und ich bin kein Hater, I'm a lover, not a fighter, das wisst ihr alle. Aber ja, da war einfach schon, ich wusste ja schon komplett, was passiert quasi nach dem Trailer für diese Szene. Und deshalb war es so, weiß ich jetzt nicht, ne? Deshalb, ich will da jetzt gar nicht viel zu erzählen, bis auf, dass wir da sehen werden, das Maker-Haus, das ist ja das Haus, in dem Stu damals die im ersten Teil die große Party gefeiert hat. Wir erinnern uns alle. Und ja, da geht's hin. Wenn das Ganze dann vorbei ist, begleiten wir Sydney, denn Sydney hat sich mittlerweile in einer Kleinstadt, die ein bisschen vergleichbar ist, mit Woodsboro niedergelassen und lebt dort mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern. Also der Mann ist Mark, Polizist. Kennt ihr vielleicht den Schauspieler, das ist Joel McHale, unter anderem aus Community, aber auch aus The Bear, da ist er mit dabei gewesen, bekanntes Gesicht, ich mag den sehr gern, der spielt den Mann. Und dann, wie gesagt, drei Töchter, aber zwei sind gar nicht da, ne? Die sieht man nur ganz kurz in einem Videocall, die sind übers Wochenende bei Oma, ich weiß gar nicht warum, ist aber, ist, das nehmen wir jetzt so. Aber ihre älteste Tochter, die ist, glaube ich, 19 ungefähr, 17, 18, 19, sowas in dem Dreh, die wird von Isabel May gespielt und heißt Tatum. Ja, und da erinnert sich vielleicht der eine oder andere dran, naja, so hieß doch die beste Freundin und die Schwester, also die beste Freundin von Sydney und die Schwester von Dewey, so heißt er, im ersten Teil. Und ja, ist eigentlich ganz schön, dass sie nach ihr benannt wurde. Und naja, was denkt ihr denn, was passiert? Ein Ghostface-Killer tritt auf den Plan und erwischt jetzt quasi Sydney dort, also erwischt im Sinne von, er findet Sydney da, wo sie jetzt ist, obwohl sie so ein bisschen zurückgezogen lebt und gar nicht so wirklich mehr ihre eigene alte Vergangenheit irgendwie auffahren will. Und ja, dementsprechend, wenn es dann da losgeht, sie will natürlich abhauen, es passieren aber Dinge. Und natürlich kommt Gale Weathers, also Courtney Cox, auch wieder auf den Plan. Und dann sucht Ghostface mit der ganzen Armada quasi einmal Sydney und alle, die da noch so drumherum sind, heim. Und da sind wirklich einige Schauspieler dabei, die vor allen Dingen so, wie das meistens in den Scream-Filmen ist, ihr müsst euch mal das Line-Up vom Scream 4 angucken, das ist Wahnsinn, wer alles mitgespielt hat. Und genau, da, die sucht da jetzt ein bisschen heim. Wir haben zum Beispiel haben wir McKenna Grace, ne, die ihr ja aus Ghostbusters zum Beispiel kennt. Die spielt da eine tolle Rolle. Es ist Ezra German dabei, den kennt ihr vielleicht auch aus The Boys. Also wirklich da einiges vertreten, aber auch alte Bekannte. Wie gesagt, Courtney Cox aus Gale Weathers und auch die Meeks Martins. Also die kennt ihr aus den letzten beiden Teilen, die anderen beiden der Final Four hießen sie, glaube ich. Die sind wieder dabei, aber um ehrlich zu sein, das würde jetzt auch nicht stören, wenn die nicht da wären. Die sind so ein bisschen mit reingesprochen. Und es tut sich noch etwas aus der Vergangenheit auf. Und das möchte ich jetzt nicht spoilen. Aber ja, wenn ihr die Pressetour gesehen habt, dann wisst ihr so ein bisschen, wir sehen jemanden wieder. Und auch allgemein möchte ich euch sagen, guckt mal nicht in die IMDb, wenn ihr den Film noch sehen wollt. Auch die Wikipedia, die würde ich mir allerdings hinterher mal ein bisschen durchlesen, weil das schon spannend ist, was dann da so alles wie passiert ist. Aber wie gesagt, das möchte ich nicht spoilen. Allgemein macht der Film ein paar Sachen, die man so nicht erwartet. Der Film macht tatsächlich auch vor allen Dingen, Janosch hätte gesagt, knackig macht er das Ganze. Also die Gore-Szenen sind Gore, na, teilweise schon. Also die Kills sind schon wirklich knackig und es gibt da tatsächlich noch ein, zwei, wo man sagen muss, jo, das ist ordentlich. Einer davon ist für mich eher so ein auf Meme ausgelegt. Das fand ich also im ersten Moment echt so ein bisschen blöd. Ihr werdet genau wissen, was ich meine, ohne dass ich jetzt da weitere Dinge sage, aber das war komplett darauf ausgelegt, dass man das nochmal irgendwie abfotografiert und ins Internet stellt. Ja, das hätte es für mich nicht gebraucht. Interessant ist aber, dass jetzt dadurch, dass es wieder darum geht, wie geht Sydney jetzt, wie geht sie mit ihrer Tochter um, mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, wie lebt sie damit, dass ja quasi alle Jubeljahre da irgendwie da jemand kommt. Und dieses Mal ist es etwas weniger Meta. Ja, das muss man wollen, das kann man wissen. Aber leider fühlt sich der Film für mich an vielen Stellen so ein bisschen blutleer an. Und zwar nicht wegen der Kills, sondern da, wo das ist, ist irgendwie immer so wenig los. Dann sind damit verbunden auch viele Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Wenn man weiß, dass Menschen alle irgendwie zu Hause sind, auf der Straße wird laut rumgeschrien und da passieren Sachen und man hört da eventuell auch eine Waffe und niemand kriegt's mit. Niemand kriegt's mit. Das finde ich dann immer so ein bisschen und wenn man das ein oder andere Mal eher laufen würde, anstatt noch rumzustehen, aber gut, das muss man ein bisschen mitkaufen, aber ich fand schon in Teil 6 ist das deutlich mehr geworden, dass dies auch innerhalb der Welt nicht mehr so kohärent ist. Ich mag die meisten der Schauspieler, ich habe vorhin schon gesagt, also Mindy und Chad, die Meeks Martins, das ist für mich gar nichts. Neve Campbell spielt das für mich solide runter. Courtney Cox, so sehr ich sie immer mochte, aber irgendwie hat sie sich damit jetzt auch keinen Gefallen getan, habe ich so das Gefühl. Und die junge Riege finde ich wiederum ziemlich gut, bis auf, und das ist leider, leider schade, Tatum, also die Tochter wird von Isabel May, wie gesagt, dargestellt. Und also die wirkt auf mich wirklich gar nicht. Also Die hat jetzt auch nicht riesige Sachen vorher gemacht. Die hat die ein oder andere Serie, aber mehr war es dann auch nicht. Und also, ja, wenn sie jetzt diejenige ist, weil es wird logischerweise an Teil 8 schon gedreht, diejenige ist, die dann da in der vorne mit drin steht, dann muss sie das für mich zumindest noch so ein bisschen beweisen, dass sie das kann. Weil das war für mich noch nicht so, dass ich das super gut fand. Und auch die Chemie zwischen ihr und ihrer Mutter, also Sydney, das war für mich leider gar nichts. Und ja, vor allen Dingen, ich werde sie nicht spoilen, aber die Auflösung und auch so ein weiteres Thema, was da mit drin ist, boah, das war so scheiße, ne? Also das war wirklich, man hat wirklich das Gefühl, das haben die sich, und es gab ja sehr, sehr viele Drehbuchnachbesserungen, ne? Das haben die sich so in den letzten 20 Minuten überlegt und irgendwie beides total klar. Also ich sagte Marco während des Filmguckens habe ich vorausgesagt, wer unter der Maske steckt. Ich sage jetzt auch nicht, natürlich nicht wie viele oder was auch immer, ich will gar nichts spoilen. Aber, also ich hatte recht. Ne? Größtenteils, auch da werdet ihr wissen, was ich meine, wenn ihr es geguckt habt. Ja, also das wirklich so gar nicht nachvollziehbar ist hinterher und also da hat das Drehbuch definitiv Schwächen. Das Drehbuch hat allgemein viele Schwächen. Aber wenn man darüber hinweg sieht, im Sinne von, man weiß ja, was vorher passiert, am Ende, wenn man den schon mal gesehen hat, dann war das für mich okay. Da waren, wie gesagt, vor allem die knackigen Kills, das hat mir echt gut gefallen. Wenn Ghostface aufgetreten ist, fand ich das auch gut. Aber es waren schon viele Versatzstücke von anderen Filmen. Ich mag den immer noch, aber für mich ist es mit Abstand, mit großem Abstand, der Schwächste bis auf Teil 3. Also Teil 3 und der. Und Teil 3 hat für mich ein bisschen hinzugewonnen aufgrund der Metaebene. Aber ja, schade. Wirklich schade. Natürlich, ich gucke ja weiter. Ne? Also macht euch keine Gedanken. Natürlich gucke ich mir den nächsten Teil noch an. Alles gut. Aber das war leider nichts. Und der kriegt von mir tatsächlich mit sehr, sehr viel Goodwill bekommt er von mir 3 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln und da sei gesagt, wenn ihr immer mal näher dran sein wollt, also wissen wollt, was ich genau gerade geschaut habe und wie ich das so bewerte, viel Instagram, aber vor allen Dingen führe ich mittlerweile Letterboxd eigentlich immer und sehe, ich habe im März nur 3 Filme gesehen, siehst du, was sollte ich denn mit euch machen? Und wobei ich habe einen nicht gelockt. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mir da folgen. Ein deutscher Filmpodcast einfach. Ne? Das findet ihr. Deutscher Filmpodcast. Und da könnt ihr mal bei Letterboxd folgen. Freue ich mich. Und da freue ich mich, dass ich immer noch Stromberg-Zitate bringe, obwohl der Film so scheiße. Ist ein anderes Thema. Aber das war die dann ein bisschen ausführlichere Review zu Scream 7. Ihr wisst ja, das ist nun mal auch ein absolutes Herzensthema von mir. Und weiter immer noch im Kino ist der nächste Film, über den ich jetzt spreche. Und da muss ich mich direkt über den Titel aufregen. Denn warum? Also es ist klar, warum. Aber der eigentliche Titel ist Project Hail Mary. Und das ist doch ein hervorragender Titel. Ich meine, ey, vor wie vielen Jahren, 25, 30 Jahren, kam Independence Day? Also wenn das geht, dann geht auch Project Hail Mary, tut mir leid. Aber im Deutschen wird er der Astronaut genannt. Nun ja. Warum? Klar, weil es ist ein bisschen ein geistiger, aber eben auch vom Autoren gegebener Nachfolger zu der Marsianer. Ja, wir erinnern uns, Mark Wahlberg, guter Film für mich. Und jetzt gibt's halt der Astronaut, den wir aber bitte alle intern Project Hail Mary nennen. Der ist schon was länger im Kino. Das ist gerade sehr, sehr erfolgreich, war in den Charts auch weit oben und ist so ein bisschen der Film, auf den sich alle einigen können und deshalb, ihr könnt ihn definitiv noch im Kino sehen oder ihr könnt euch auch schon darauf vorbereiten, in dem nächsten Heimkino zu gucken, aber da gehe ich jetzt natürlich einmal mit euch rein und zwar geht es um Ryland, auch ein schwieriger Name für mich, der wird dargestellt von Ryan Gosling und naja, der ist im weitesten Sinne Lehrer und Biologe, also ist an der Mittelschule, biologiert da so ein wenig vor sich rum und ist jetzt nicht super erfolgreich. Und nun gibt es aber eine Bedrohung für die Erde. Und zwar geht es darum, dass warum auch immer die Sonne dunkler wird. Ne? Also da passieren Dinge. Ich erspare euch jetzt das ganze Wissenschaftliche. Es war ja auch schon bei der Grundlage zum Marsianer so, dass das alles sehr, sehr wissenschaftlich erklärt wurde. Ne? Das liegt am Autor Andy Weir. Das hat er hier auch gemacht im Buch wohl. Und das wird natürlich auch im Film alles dargestellt. Aber am Ende des Tages ist es so, wahrscheinlich wird die Sonne bald dunkel. Dadurch kommen wir in klimatechnische Probleme, noch schlimmere als die, die wir sowieso schon haben. Und jetzt müssen sie jemanden finden, der das Ganze verhindern kann. Und deshalb auch der Name Project Hail Mary. Das ist was, was aus dem Football kommt. Das heißt, wenn man zurücklegt und es ist relativ am Ende, also eigentlich hat man so gut wie verloren, dann noch zu sagen, wir haben noch eine Chance, hohes Risiko. Die Chance ist nicht besonders groß, aber wir versuchen es einfach mal. Das ist Project Hail Mary und genauso ist es hier auch, denn er wird zusammen mit ein paar anderen Astronauten losgeschickt, um nach einer Lösung zu suchen. Und er wird losgeschickt von Eva Strat. Die wird dargestellt von Sandra Hüller und die beiden sind so ein bisschen, ja, ein Paar, also nicht im Liebessinne, aber die arbeiten dort zusammen und versuchen das Ganze irgendwie hinzukriegen und sie ist die Vorgesetzte, die dann doch an ihn glaubt und sagt, weißt du was, der macht das jetzt und schickt ihn, wie gesagt, mit ein paar Leuten los und wir kriegen das Ganze so ein bisschen zeitlich versetzt, also wir wissen, wenn er dann im Weltraum unterwegs ist, wenn er dort halt nach was sucht, aber immer wieder durch so kleine Rückblenden, auch Zusammenarbeit mit ihr, kriegen wir so ein bisschen den Weg mit, wie er dorthin gekommen ist, was so die ganze Problematik ist. Und das hat den Vorteil, dass dieser Film also dann nicht einfach nur eine lange Zeit eher im Weltraum, sondern man kriegt auch immer mal wieder so Leben auf der Erde mit. Und das ist doch ganz schön, was der Film schafft, sind ganz, ganz tolle Bilder, definitiv. Also ich habe im Kino gesehen, wenn ihr das noch schafft, solltet ihr das eventuell machen. Und ja, da gibt es auch einen Mini-Spoiler, der zumindest von Leuten, die das Buch gelesen haben, und da habe ich mich schon gefragt, ach du liebe Zeit, was ist das denn? Weil ich habe den Trailer gesehen, dann hieß es hinterher, im Trailer wird ja schon so das Wichtigste verraten, was so die Sache im Buch war. Und deshalb, ich sage jetzt gleich, was im Trailer verraten wird, weil ich finde, dass es das überhaupt nicht schlechter macht, das zu wissen. Aber wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt, einfach mal, ich sag, 2 Minuten vorspulen, weil da werde ich jetzt ein bisschen drüber sprechen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist es cool, jetzt zuhören oder vorspulen. Also es ist so, dass er dann, wenn er unterwegs ist im Weltraum, jemanden kennenlernt und zwar den Rocky. Das ist also auch ein außerirdisches Wesen, was unterwegs ist und was eben auch versucht, eine Lösung zu finden, weil auf seinem Planeten das gleiche Problem vorliegt. Und da geht es jetzt ein bisschen rum, weil Rocky kann jetzt nicht im klassischen Sinne sprechen, zumindest weder Deutsch noch Englisch. Und wie dann die beiden auch in irgendeiner Art und Weise miteinander kommunizieren. Und ich finde tatsächlich, dass der auch sehr, sehr gut dargestellt wird. Der ist, sieht wirklich top aus, muss man wirklich sagen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wirkt von James Ortiz auch gesprochen. Also dementsprechend, das hat mir sehr gut gefallen. Viele sagen, das ist so ein kleiner IT-Moment. So hoch würde ich das jetzt nicht sehen. Aber dann gehen wir jetzt auch wieder in den Teil des Podcasts, wo ich dann nicht mehr drüber spreche. Aber ihr wisst, das gibt es und das ist für mich gut gelungen. Ansonsten ist der Film so gerade so Everybody's Darling. Ne? Also gerade für Leute, die jetzt nicht so häufig ins Kino gehen, da hört man immer wieder, ach, der war so toll und der hat uns Spaß gemacht und das ist wunderbar. Und ich finde auch, dass viel für diesen Film spricht. Er hat mich aber, und ich kann euch das gar nicht so wirklich sagen, warum, also er hat mich gar nicht so richtig mitgerissen. Er hat mich auch nicht so sehr bekommen wie der Marsianer. Den fand ich deutlich, deutlich besser. Tatsächlich hat mir irgendwie Ryan Gosling nicht so gut gefallen in dieser Rolle. Keine Ahnung warum. Da hat Mark Wahlberg damals für mich mehr auch so eine kleine Zerrissenheit und so gezeigt. Das sehe ich hier irgendwie nicht. Sandra Hüller ist hervorragend, ganz fabelhaft und ich hoffe, dass das noch weiter zu ihrer Hollywood-Karriere beiträgt. Das Ganze wird es höchstwahrscheinlich. Aber irgendwie hat mich das Ganze, also alles, was da so kam, habe ich halt eben nicht verglichen mit Sachen wie, keine Ahnung, der Marsianer, wie E.T., wie alle diese tollen, ja, dann doch fürs Herz Filme, die es dort gibt, weil es ist ein Science-Fiction-Film, auch für Leute, die keinen Science-Fiction mögen. Also das musst du jetzt nicht, ne? Da brauchst du kein Star-Wars-Fan für sein. Das kannst du dir trotzdem sehr, sehr gut angucken. Und ein bisschen wie Apollo 13 damals. Ich finde, ja, ich sehe alle Zutaten und die sind alle toll. Seien es die Regisseure, sei es das Drehbuch, sei es der gesamte Stil, sei es der Soundtrack. Und diese Sachen sind alle für sich super. Und zusammen sind die immer noch super gut. Für mich. Aber halt nicht überragend. Na, vielleicht sagt ihr mir mal, wie ihr das fandet. Ob ich da komplett irgendwie von allen guten Geistern verlassen bin. Das kann ja auch sein. Manchmal kommt es auch drauf an, wie ist man da gerade so drauf. Aber wie gesagt, ich habe den im Kino gesehen, auch zu einem Presseevent. Das hat alles, also eigentlich hat alles gestimmt. Ich hatte Popcorn, lecker. Aber irgendwie war das nicht. Naja, trotzdem, guter Film. Ich glaube nur, dass ich den nicht mehr häufig sehen werde. Für mich sind es 3,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Aber trotzdem der Tipp, guckt euch den ruhig an. Ne? Also da macht man, glaube ich, nichts falsch mit. Nur diesen absoluten Overhype, den hat es für mich zumindest nicht halten können. Und dafür entschuldige ich mich. Naja. Ja, und dann möchte ich im Heimkino noch über zwei Serien sprechen. Und die eine ist tatsächlich ja, eine ältere Serie, die mir jetzt aber erst aufgefallen ist. Und die ist, glaube ich, vor kurzem jetzt auch mit der zweiten Staffel auf Netflix veröffentlicht worden. Das heißt, es gibt sie eigentlich schon lange. Ich weiß aber nicht, ob wir die in Deutschland schon wirklich gut sehen konnten. Weil es ist ein Max, also HBO Original, wie man so schön sagt, von 2020. Naja, und 2021, denn es gibt zwei Staffeln. Ich habe jetzt die erste gesehen, aber ich finde, die ist irgendwie in Deutschland unter dem Radar gelaufen. Das hat die wirklich nicht verdient. Vielleicht kennt ihr die auch schon, vielleicht aber auch nicht. Würde trotzdem gerne kurz darüber sprechen, weil die mir echt in den letzten Wochen und Tagen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und zwar geht es um Love Life, wo man vielleicht vom Titel her sagen soll, oh, weiß ich nicht, muss das denn sein? Muss man eine solche Serie sehen? Und ich sage, ja, voll. Also, es ist eine Serie, die setzt sich auseinander mit der guten Darby und wir lernen Darby hier über ein paar Jahre kennen und ja, kriegen halt ihr Liebesleben. Somit alles, was so Stück für Stück sich nach vorne entwickelt, nach hinten entwickelt, alle möglichen Ups and Downs. Und dann gibt es danach noch eine zweite Staffel, die ich aber noch nicht gesehen habe. Es ist aber ja jetzt erstmal dafür völlig egal. Darby wird dargestellt von Anna Kendrick und ich habe ja einen absoluten Softspot für Anna Kendrick. Ich finde die ganz, ganz hervorragend. Bin großer Fan und gucke mir eigentlich die Sachen, die sie macht, einfach sehr, sehr gerne mal an. Ich finde, dass die einen ganz, ganz tollen Humor hat und wirklich auch ja irgendwie schöne und gute Stoffe immer macht und ich gucke mir das gerne an. Bin jetzt kein großer Fan, das wisst ihr ja, von Nur ein kleiner Gefallen, okay, ne, das muss man dazu sagen, die hatte ja vor kurzem, hatte ich ja auch besprochen, The Dating Game Killer, das war leider auch gar nichts, aber grundsätzlich mag ich die gerne, sehe die gerne und hier gibt's nun diese Serie, die 10 Folgen hat und die auch entspannt mal immer nur so 25 Minuten sind. Ja, das ist ja wirklich, das hat man ja auch nicht mehr andauernd. Und da bin ich wirklich Freund von und kann das dementsprechend wirklich empfehlen, sich das mal anzugucken. Regisiert das Ganze von Sam Boyd, der jetzt noch nicht so super viel gemacht hat. Aber ja, wie gesagt, wir lernen also die gute Darby kennen und auf einer Party lernt die am Anfang ja kennen. Ein Mann und ja, dann kriegen wir das alles so mit und dann kriegen wir auch die ganzen nächsten Wochen, Monate, Jahre mit, wie sich das alles so entwickelt mit ihr und Das ist schön. Das sind Menschen und ihre Probleme, Irrungen und Wirrungen. Der, ich sag mal, wie alt wird die sein? Ja, ich würde sagen, irgendwas, dass die Serie so zwischen paar 20 und 30 spielt, ungefähr plus minus ein bisschen. Seid mir da nicht böse. Und ja, man lernt einfach viel über Beziehungen. Man kann auch ein bisschen lachen, definitiv. Man sieht auch so ein bisschen Abseitiges. Man sieht auch manchmal ja, gesundheitlich nicht so schöne Sachen. Jetzt nichts total Wildes, keine Angst. Aber ich habe mich in diese Welt und in diesen Freundeskreis und so irgendwie so echt schön gemütlich reinverlassen können. Wie gesagt, 10 Folgen, a paar 20 Minuten, total entspannt und gut. Und das würde ich mir definitiv nochmal antun. Also warum denn auch nicht? Und werde dann demnächst auch die zweite Staffel, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, angucken. Aber, und jetzt kommt's, passt ein wenig auf, denn ich war ein bisschen dumm. Da die zweite Staffel jetzt vor kurzem auf Netflix erst gelauncht wurde, obwohl sie schon lange abgedreht ist, wurde dann gezeigt, Love Life, jetzt die zweite Staffel, ole ole. Und ich dachte mir, mega, gehst du rein. Und gehst natürlich nicht auf die erste Staffel der zweiten Folge, das wäre ja völlig, also auf die erste Folge der zweiten Staffel, das wäre ja völlig Bananas. Und dementsprechend bin ich dann zurückgegangen und habe dann gesagt, okay, hier starten. Und ging dann davon aus, dass ich die erste Folge der ersten Staffel sah, aber nee, beim Zurückgehen muss ich mich irgendwie vertan oder da ist irgendwas. Und ich gucke das so und denke mir irgendwann so währenddessen, also so richtig viel Vorwissen, also das scheint ja irgendwie, also weiß ich jetzt nicht. Und als ich dann mal kurz unterbrochen hatte und zur Toilette gehen wollte, war ich so ungefähr, keine Ahnung, 12, 13 Minuten drin. Ja, und ich habe tatsächlich die letzte Folge der ersten Staffel gesehen und wusste in dem Moment schon zumindest was, also wo das Ganze jetzt nicht endet, aber was nach 9 Folgen so irgendwie Thema sein wird. Das war ein bisschen blöd. Und trotzdem hat es mir aber sehr viel Spaß gemacht. Also deshalb, ich kann die wirklich sehr empfehlen, wenn ihr sowas gerne mögt, so wie ich, kann man das echt schön auch entspannt wegbingen und das macht echt Spaß und deshalb sind das hier für mich, ich mag die wirklich gerne und deshalb sind es 4,5 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln von mir für Love Life für die erste Staffel. Wenn ich die zweite geguckt habe, sage ich euch noch Bescheid. Und dann habe ich noch was komplett anderes, nämlich was für den geneigten Thriller- und Serien Killer-Jagd-Fan und da wisst ihr, da gehöre ich ja dazu, zumindest wenn es kein True Crime ist und das ist das nicht, von dem ich euch hier erzähle und ich freue mich, dass ich das gefunden habe, es ist relativ neu, viele sprechen auch drüber und zwar auf Netflix die Serie Harry Hole, tatsächlich, Harry Hole, Harry Hole, weil er ja Norweger ist oder im Englischen heißt die Serie Joe Nesbos Detective Hole. Jetzt kann man dazu sagen, das ist eine Buchserie von Joe Nesbo und ein, zwei davon habe ich tatsächlich, ich habe mir vorhin mal die Titel davon angeguckt und ein, zwei kenne ich tatsächlich, beziehungsweise habe ich auch gelesen, zumindest eines, es ist das erste, ist der Fledermausmann oder im norwegischen Original Flaggermusmannen. Spannend, der zweite heißt Kakerlakene. Und da könnt ihr euch ja auch mal drüber nachdenken, was das Ganze sein sollte. Und das Spannende daran ist, es gab schon mal eine Verfilmung von einem dieser Filme und die fand ich leider richtig, richtig grottig schlecht. 2007 war das nämlich und 2017. Das heißt, wir haben die, glaube ich, sogar im Filmpodcast. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein. Schneemann. Und da habe ich damals noch gesagt, das weiß ich, ob es jetzt ein Cast war oder privat, ist ja völlig Bums. Geile Story, scheiße verfilmt. Also das war leider, die Verfilmung war wirklich Rotze, aber die Story war eigentlich ganz gut. Und so ist es jetzt auch, wenn ich das richtig sehe, wird hier der 1, 2, 3, 4, 5, der 6. Roman in dieser Serie jetzt gerade dargestellt. Und zwar ist das Der Erlöser. Die Serie heißt aber einfach nur Harry Hole. Und ja, worum geht es? Um einen Detektiven, der Harry Hole. Naja, um den geht's auf jeden Fall. Und wir sind in Oslo, also in Norwegen, und wir lernen, der hat da so ein paar Sachen in seiner Vergangenheit, die ihn irgendwie jagen, wo er auch nicht immer ganz cool war. Und ja, er hat so ein bisschen Verlustangst, so ein paar Sachen. Und dann passieren Morde in Oslo, und zwar ja, kreuzen da zwei Sachen übereinander. Einmal was, was sehr nah bei ihm ist, und dann halt eine wirkliche Serie an Morden. Und er muss das zusammen mit ja, seinem Kollegen, mit seinem Mitdetektiv, wie heißt der nochmal? Ja, guck mal eben, Tom, genau, mit Herrn Wahler, Tom Wahler, muss er das Ganze machen. Aber die beiden sind jetzt auch nicht super grün miteinander. Also da scheint irgendwie zwischen denen ist was vorgefallen. Die beiden können sich nicht super gut leiden, das merkt man von Anfang an. Und dann sind da noch ein paar andere Verstrickungen. Der wird dargestellt von Joel Kinnaman. Auch hier großer Fan, den kennt ihr unter anderem aus The Suicide Squad, wenn ihr das gesehen habt, aber eben vor allen Dingen aus der Serie The Killing. Ganz, ganz großartige Serie, auch sehr, sehr ähnliches Genre, als wenn ihr die noch nicht gesehen hatten solltet. The Killing, wirklich ganz, ganz großartig, möchte ich unbedingt empfehlen. Der hat auch mal mitgespielt in House of Cards zum Beispiel. Und ja, der spielt da mit, und die beiden plus alle, die noch darum herum sind, geben da wirklich so eine Welt, wie das so in Oslo ist. Es ist natürlich ein Detective, der auch seine Dämonen hat, wie das ja mittlerweile seit 20 Jahren immer so sein muss. Naja, da ist ein bisschen Alkohol im Spiel, wie gesagt, ein paar Verluste. Aber eben auch diese Mordserie ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gute Mordserie. Inszeniert ist genau das, was man gerne zum Miträtseln und Raten haben möchte. Es sind 9 Folgen, die immer ungefähr plus minus eine Stunde gehen. Also auch da sehr ähnlich wie zum Beispiel The Killing. Und das kann man sich echt gut angucken. Also ich bin begeistert, bin noch nicht zu 100% durch. Aber ich gehe davon aus, bis jetzt sieht das alles wirklich top aus. Ich würde mich melden, sollte ich das hinterher doch noch anders finden. Aber momentan bin ich da bei wirklich sehr, sehr positiven 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und ja, Harry Hole angucken. Warum denn nicht? Und jetzt schließen wir das Ganze ab mit etwas, was nicht so richtig vorbereitet ist. Das reicht aber auch, weil momentan, glaube ich, 4 Folgen da sind. Lasset 5 sein. Aber ich möchte euch zumindest einen kurzen Eindruck geben, und auch für diejenigen, die sich fragen, ey, soll ich mir das angucken oder nicht? Es geht um die Serie Scrubs. Denn ja, es gibt eine neue Staffel, die gerade Stück für Stück, Woche für Woche auf Disney Plus gezeigt wird von Scrubs. Und da ist natürlich, wenn das Scrubs ist eine Serie, die mir extrem, extrem viel bedeutet. Ich glaube, ich habe keine Serie so häufig nochmal gerewatcht wie die. Also Friends kommt vielleicht noch in die Nähe dran, aber Ted Lasso gibt es noch nicht lang genug. Scrubs war so mit einer der ersten Serien, die ich so am Stück geguckt habe, wo ich mir dann auch, ich weiß das noch ganz genau, ich war zu der Zeit in Berlin, während ja, ich habe duales Studium gemacht und war in den Semestern, es waren ja keine Ferien, also ich habe in den, wo andere Semesterferien hatten, habe ich gearbeitet in Berlin, und dort gab es direkt neben meiner Wohnung, ich hatte ja da keine großen Freunde, nur ein paar Arbeitskollegen, direkt neben meiner Wohnung gab es eine Videothek, und da bin ich dann immer rein und habe mir so wirklich Staffel für Staffel immer die DVD-Boxen, wo dann immer auf der DVD-Box war nicht eine ganze Staffel, das waren immer 4 Discs mit, ich glaube, immer 4 Folgen. Damals waren das ja immer noch über 20 Folgen, so eine Staffel. So lange ist das her. Und das habe ich mir angeguckt und habe das ausgeliehen und habe dann wirklich so diesen ganzen Strang mitgekriegt. Alles, was dort um Turk, Elliot, JD, Cox und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht, dass so eine Serie so lustig, so Comedy, aber eben auch so deep und einem so viel über Gefühle und Menschen und wie gehe ich damit um, beigebracht hat. Also das war wirklich, ich habe viel übers Leben gelernt mit Scrubs, hört sich blöd an, ist aber halt wirklich so. Und ja, deshalb war das eine für mich ganz, ganz wichtige Serie. Und was so ein bisschen schade war, die allerletzte Staffel bis dato, die war nix. Da haben sie irgendwie versucht, das Ganze an eine nächste Generation zu übergeben. Das heißt, die in Anführungszeichen Main Characters ohne so einen richtigen Abschluss gehabt zu haben. haben dann neue eingeführt, die waren leider, ja, die Magic war nicht mehr da. Es hat einfach nicht mehr so funktioniert. Es gab noch eine sehr schöne letzte Folge, aber ansonsten war das leider nichts, ist dann auch danach abgesetzt worden. Und jetzt sind diverse 5000 Jahre ins Land gegangen und es hieß, ey, wir versuchen es nochmal. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen sie raus? Gehen sie auf die neuen Sehgewohnheiten? Also gibt's dann auf einmal 40, 50 Minuten statt nur 20? Machen sie da eine große, übergreifende Story? Und ich kann euch sagen, das Beste ist passiert, es ist alles wie früher. Also es ist genauso in Anführungszeichen kurz, wie es damals war. Es hat nichts von dem Humor verloren. Es gibt natürlich Entwicklungen, die in den Zeitgeist passen, das definitiv. Alle außer Carla sind älter geworden und das ist auch schön, das zu sehen. Und muss man wirklich sagen, ich freue mich da immer drauf, aber es ist jetzt auch gerade nicht so, dass ich sage, jo, heute ist der Tag, heute kommt die nächste Folge raus, sondern so alle paar Tage sagen meine Frau und ich, auch wir sitzen gerade zusammen beim Fernsehen, ist nicht eine neue Folge Scrubs da und dann gucken wir die. Und das ist einfach gemütlich und schön und ich weiß jetzt schon, wenn die abgeschlossen ist, die Staffel, dann werde ich sie mir nochmal am Stück angucken, gucke sie jetzt aber schon und wie gesagt, im besten Sinne hat sich nichts geändert. Und das sind doch eigentlich sehr, sehr schöne Schlussworte für heute, oder? Im besten Sinne hat sich nichts geändert. Momentan gibt es den Deutschen Filmpodcast alle paar Monate wahrscheinlich. Wir gucken mal, wie das so weitergeht, wenn sich wieder was ergeben hat. Und heute waren es ja ein paar Sachen. Erstens, Ankündigung neuer Podcast. Aber zweitens auch die Filme, die ich mit euch besprochen habe, waren ja alles schon eher so Hype-Themen, wo es euch vielleicht interessiert. Ihr könnt mir natürlich auch immer schreiben bei Instagram oder E-Mail-Redaktion@deutscherfilmpodcast.de. Aber lieber Instagram, Deutscher Filmpodcast, ob es Filme gibt oder Serien, die gerade sehr aktuell sind und wo ihr sagt, ey, was denkst du denn eigentlich dazu? Dann werde ich gucken, ob ich das irgendwie mit reinnehme, wenn mich die Filme interessieren. Ja, muss man schauen und dann mache ich das vielleicht beim nächsten Mal, weil ich jetzt nicht mehr so den Anspruch habe, das muss immer aktuell zum Kinostart irgendwie sein, dass ich hier was tue, sondern wir gucken mal. Ich freue mich in der nächsten Zeit. Ich will unbedingt Ready or Not 2 noch gucken. Ich mochte den ersten so gern, aber vielleicht gucke ich den auch im Heimkino. Ich freue mich natürlich auf den Mandalorianer, auf Grogu und der Mandalorianer. Endlich wieder Star Wars im Kino. Und warte, ich sage euch gleich, auf was ich mich alles noch freue, weil ich letztens Kumpel Julian geschrieben habe, welche Filme wir uns denn noch angucken könnten. Ja, auf eine dumme Art. Eieiei, kann ich das hier sagen? Ja, wir sind hier unter uns. Ich freue mich auf Mortal Kombat 2. Ich hab's gesagt. Naja, dann natürlich noch Disclosure Day. Das ist der neue Steven Spielberg-Film mit Emily Blunt und Colin Firth. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Irgendwie habe ich mir auch Masters of the Universe aufgeschrieben. Und auch da wieder auf eine komische, dumme Art. Ich fand bis jetzt die Trailer zu Scary Movie 6 alle irgendwie gut. Und so, das wäre was, das könnte ich mir mit Janosch zum Beispiel auf keinen Fall angucken. Aber das mache ich. Also den gucke ich mir auf jeden Fall an. Übrigens, Janosch, gestern sehr schönen Spielabend haben wir gehabt. Das hat echt viel Spaß gemacht. Er hat nicht gesagt, ich soll euch grüßen, ich mache es aber trotzdem. So sieht es nämlich aus. So einer bin ich. Und dem geht's sehr gut, um das vielleicht nochmal zu sagen. So, habe ich letztens auch in einem anderen Podcast gehört. Ich sage euch aber nicht wo, müsst ihr suchen. So, das ist es gewesen. Wie gesagt, folgt doch bitte bei Instagram und hört hier immer mal wieder rein. Ich werde dann auf jeden Fall hier Bescheid sagen, wenn es den neuen Podderich mit Marco C. gibt. Da nehme ich auch morgen eine Episode auf. Ich sage es schon mal hier und wie gesagt, das wird intelligent, das wird sehr viel Charme haben und das wird einfach großartig und da freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten, ja, war es das jetzt auch wirklich, nachdem ich das zum dritten Mal gesagt habe und ich sage, macht es gut, schwingt den Hut und klicke mit der lautesten Maus der Welt. Oh.